Guten Morgen.
Wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Göttliche Vorherbestimmung und menschliche Entscheidung. Die Bibel spricht an vielen Stellen von einer göttlichen Vorherbestimmung aller Dinge. Sie spricht aber auch an vielen Stellen von der verantwortlichen Entscheidung des Menschen. Wie passt das beides zusammen? Neben der Trinität Gottes ist dies wohl die herausforderndste und schwierigste Frage für unser Denken. Und ich kann euch eins versprechen, auch heute werden Fragen offen bleiben. Ja, auch heute werden Fragen offen bleiben. Natürlich, wir bekommen das in unseren Kopf nicht vollständig rein. Denn Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Wenn Gottes Wirklichkeit und Gottes Gedanken in unseren Kopf vollständig hineinpassen würden, dann wäre Gott kleiner als wir. Denn alles, was hier in mein Denken, in meinen Kopf hineinpasst, ist kleiner als ich. Ein Gott, den wir vollständig verstehen könnten, das wäre kein Gott, sondern ein Produkt unserer eigenen menschlichen Gedanken. Und das Erste, was mir heute wichtig ist, wenn wir an so eine Frage kommen, die eine große Herausforderung an unser Denken stellt, wie wir diese Dinge zusammenkriegen, dann ist mir als allererstes wichtig, dass wir das für uns annehmen und akzeptieren. Gott ist Gott, wir sind Menschen. Gott ist größer als alles, was wir denken und erfahren können. Und dass wir immer wieder vor Fragen stehen, wo wir sagen, das krieg ich in meinen Kopf nicht rein. Das verstehe ich einfach nicht. Da sehe ich unseren Herrn lächelnd daneben stehen und sagen, ja, ja, natürlich nicht. Du bist Mensch und ich bin Gott. Das wird sich, solange wir auf dieser Erde als Menschen unterwegs sind, wird sich das nie ändern. Wir werden wachsen im Verständnis, jawohl. Wir werden im Durchstreifen des Wortes Gottes und im Leben mit Jesus Dinge verstehen, die wir vorher nicht verstanden haben. Jawohl, wir werden im Verständnis wachsen. Aber wir werden nie an einen Punkt kommen, wo nicht irgendwo immer wieder Fragen offen bleiben, sperrig sind. Und wenn wir auch in unserem Leben in Situationen stehen, wo wir sagen, das verstehe ich jetzt einfach nicht, ich verstehe Gott einfach nicht, ich begreife das nicht, dann ist das ganz natürlich unserer Stellung gemäß. Jawohl, wir können Gott nicht vollständig verstehen. Und wir kriegen ihn in unser Denken einfach nicht vollständig rein. Und das zu akzeptieren als Ausdruck dessen, dass er Gott ist und wir Mensch, das ist ganz wichtig, damit wir uns nicht ungut abarbeiten an den offenen Fragen der Bibel oder unseres Lebens. Das zu akzeptieren und uns ganz vertrauensvoll dann wieder in die Hände Gottes zu legen und zu sagen, Herr, ich muss dich nicht verstehen, aber vertrauen soll ich dir. Ja? Wir können Gott nicht in allem verstehen, aber vertrauen dürfen wir ihm. Eben auch in all den Dingen, die wir nicht verstehen. Und der Herr fasst diese erste Aussage, Gott passt nicht in unseren Kopf hinein, die fasst er zusammen im Propheten Jesaja, Kapitel 55, 8 bis 9. Da spricht der Herr, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ganz wichtiger Vers, nicht nur für unser Denken, sondern auch für die vielen offenen Fragen unseres Lebens. Nun ist es ja so, es geht Gott ja gar nicht primär um unser Denken, sondern es geht dem Herrn vor allem um unser Leben. Und da machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Viele Prozesse im Leben sind dualistisch, bipolar, als Zweiheit angelegt. Denken wir an unser Augenpaar, das uns räumliches Sehen ermöglicht. Wenn Menschen immer nur eine Seite der Wirklichkeit sehen, dann sprechen wir deshalb im übertragenen Sinn davon, dass sie auf einem Auge blind sind. Damit wollen wir sagen, sie sehen nur eine Seite der Wirklichkeit. Sie sind auf einem Auge blind, aber Gott hat uns beide Augen gegeben, damit wir beide Seiten sehen, damit wir räumlich sehen, wahrnehmen, einordnen können. Oder denken wir an den Beuger und Strecker unserer Armmuskulatur. Diese beiden Muskeln in unserem Arm sind sogar einander entgegengesetzt. Wenn die sprechen könnten, dann würden die sagen, na, was hat sich denn Gott dabei gedacht? Der hat uns richtig entgegengesetzt gemacht. Wir arbeiten gegeneinander. Aber gerade dieses Gegeneinander ist gar nicht wirklich ein Gegeneinander, obwohl die ständig gegeneinander arbeiten. Ist es kein Gegeneinander, sondern zutiefst ist es ein Zusammenwirken, damit dynamische Bewegung, Leben, zupacken, greifen, anpassen, möglich wird. Also wir sehen, und da haben wir noch etliche andere Muskulaturen in unserem Herzen und an anderen Stellen, die entgegengesetzt arbeiten, aber wo dieses entgegengesetzt nichts Feindliches ist, nichts, was sich gegenseitig bekämpft, sondern was sich gegenseitig ergänzt und was erst das Ganze in der Dynamik des Lebens möglich macht. Oder denken wir in der Physik an den Plus- und den Minuspol. Das sind echte Gegenpole. Und zwischen denen entsteht ein echtes Spannungsfeld. Doch gerade dieses Spannungsfeld ist wichtig, damit Strom fließen kann. Also selbst da, wo ein Spannungsfeld entsteht, und wir hassen ja oft Spannung, wir wollen ausbrechen aus Spannung. Wir wollen Spannung nivellieren, ausgleichen. Sagt Gott, nein. Ein Spannungsfeld muss sein, damit Strom fließen kann. Wieder Dynamik, Leben, Bewegung. Ja, und das Spannendste in diesem Dualismus, in dieser Bipolarität, die wir in der Schöpfung entdecken, sind Mann und Frau. Mann und Frau. Da ist das männliche und das weibliche Prinzip zusammen in diesem ersten einen Menschen in Adam. So wie in Gott das weibliche und das männliche Prinzip beides integriert und enthalten ist. Und so schafft Gott auch Adam erst in dieser Integration, in dieser Einheit von männlichem und weiblichem Prinzip. Und dann in einem nächsten Schritt aufgrund der Sehnsucht des Adam nach einem Gegenüber nimmt Gott dieses weibliche Prinzip aus Adam heraus und stellt jetzt das männliche und das weibliche Prinzip einander gegenüber in ein Spannungsfeld, aber doch zutiefst von Gott her bestimmt als eine Ergänzung. Mann und Frau in ihrer Verschiedenartigkeit, die so oft empfunden und erlebt wird als Gegensätzlichkeit, als Spannungsfeld und doch von Gott her auch wieder gedacht als Ergänzung. Das, was in Gott eins ist, das wird jetzt in zwei zerlegt, die aber einander ergänzen sollen. Und deshalb das größte Geheimnis der Ehe zusammengefasst in diesem einen Wort: und die zwei sollen ein Fleisch sein. Das meint viel mehr als die körperliche Vereinigung, zu einem Fleisch zu werden vor Gott. Wir entdecken also in der Schöpfungsordnung Gottes ein Grundprinzip, den Dualismus, die Bipolarität. Viele Prozesse des Lebens funktionieren nach diesem Prinzip in einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen. Und dieses Prinzip der Bipolarität kann man auch im geistlichen Leben entdecken. Ein Beispiel finden wir bei der Versuchung unseres Herrn durch den Teufel. Matthäus 4, die Verse 5 bis 7 wurden eben schon verlesen. Der Teufel nimmt Jesus mit in die heilige Stadt nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt, und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, im Wort Gottes in der Bibel steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Ist das ein Wort aus der Bibel? Ja. Wird es korrekt zitiert? Ja. Ist es wahr oder ist es Lüge? Das Wort Gottes als Verheißung ist wahr. Aber an dieser Stelle, aus dem Mund des Teufels und in eine Situation, wo es nicht hingehört, da wird es zur Lüge und zur Verführung. Das Wort Gottes kann zur Lüge, zur Verführung werden, da, wo der Teufel versucht, es in unserem Leben an eine Stelle hineinzustellen, wo es nicht hingehört. Und unser Herr sieht das. Er sieht, dass dieses Wort, diese Verheißung, ist ja auch eine messianische Verheißung, eben nicht gegeben ist, um sich da leichtfertig vom Tempel zu stürzen und mal vor allem zu demonstrieren, hier Gottes Verheißung, Gott ist da, und ein Schauwunder hier abzuziehen. Ja, so vor den Menschen so ein Schauwunder abzuziehen. Dafür ist das Wort nicht gegeben. Es ist nicht dafür gegeben, hier etwas herauszufordern von Gott. Und deshalb antwortet Jesus dem Teufel: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das ist für mich eigentlich der zweite Punkt, der mir so wichtig wäre, wenn ihr den heute wirklich mitnehmt. Das erste: Gott passt in unser Denken nicht hinein, Gott ist größer, ja. Aber das zweite: diesen Dualismus zu entdecken, der überall in der Schöpfung schon angelegt ist und den es eben auch im geistlichen Leben gibt und der Ausdruck findet im Umgang mit dem Wort Gottes. In diesem: es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Das wünschte ich mir, dass das bei euch wichtig wird. Es steht geschrieben, jawohl, so ist es, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wiederum steht geschrieben, das zu erkennen im Umgang mit der Schrift. Der Teufel versucht Jesus mit einem Wort Gottes zu verführen. Das gute Wort Gottes aus dem Mund des Teufels wird es uns zur Verführung. Wie kann das geschehen? Nun, ein Gotteswort wird aus dem Zusammenhang gerissen und damit entstellt. Das passiert ganz, ganz oft, dass Gottesworte aus dem Textzusammenhang gerissen werden und dann mit einmal in eine beliebige Art und Weise gedreht, gewendet und missbraucht werden. Damit kann man dann tatsächlich alles beweisen. Also, ein Gotteswort wird aus dem Zusammenhang gerissen und damit entstellt. Oder ein Gotteswort wird zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort oder zur falschen Person gesagt, da, wo es nicht hingehört. Beispiel: Wenn da ein Mensch ist, der immer wieder in eine bestimmte Sünde fällt und darüber traurig ist und verzweifelt ist und immer wieder kommt und: Herr, ich werde das nicht los, ich kriege da keinen Sieg, wie kann das sein und ich will das doch nicht. Dem kann ich sagen, du, in der Bibel steht, der Gerechte fällt 7-mal. Aber er steht wieder auf. Ja, du kannst bei Jesus immer wieder neu anfangen. Er verliert nie die Geduld mit dir. Er gibt dich nie auf. Seine Gnade ist immer größer. Und wenn da auf der anderen Seite jemand ist, der ebenfalls in einer Sünde lebt, aber der da gar nicht schlimm bei findet,
der denkt, ja, das ist sogar noch in Ordnung. Und die Christen, die mir sagen, das ist nicht in Ordnung, die sind gesetzlich und eng. Ich lebe in der Freiheit des Christus. Dem werde ich nicht dieses Wort sagen, von der Gnade und von dem 7-mal aufstehen, sondern dem werde ich ein anderes Wort, ein Wort der Buße, ernstes Wort, dass wir mit der Gnade nicht leichtfertig umgehen können. Dem werde ich das sagen. Und das ist eben auch damit verknüpft, dass wir oft ein Gotteswort mit falschen Schlussfolgerungen versehen. Da sagt Paulus in Römer 5, wo die Sünde mächtig groß geworden ist, da ist die Gnade noch viel größer, noch viel mächtiger geworden. Das heißt, Gottes Wort sagt klipp und klar, die Gnade Gottes ist immer, immer größer als jede denkbare Sünde auf diesem Globus. Und das müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Gnade Gottes ist immer größer als jede Sünde. Und darum spricht Paulus auch davon, dass die Gnade eben herrschen wird, weil sie größer ist als die Sünde. Und dann sieht Paulus sofort, ah ja, da kommt der Teufel wieder einher und sagt uns dann, flüstert uns ein, na wenn das so ist, dass die Gnade immer größer ist, dann musst du es ja nicht mehr so ernst nehmen. Ja, dann ist das alles eng und gesetzlich, dann kannst du da viel lockerer leben. Und darum sagt er, dann gleich danach, im nächsten Vers, sollten wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströmt, mächtig wird? Das sei ferne. Also auch hier wieder, da wird sogar dieses herrliche Wort von der Größe der Gnade, die größer ist als jede Sünde, da wird dieses Wort genommen vom Teufel und dafür benutzt, dass wir Sünde nicht mehr ernst nehmen, dass wir leichtfertig werden. Und da macht der Teufel aus der teuren Gnade Gottes die billige Gnade. Es ist wahr und trotzdem wird es durch eine falsche Schlussfolgerung hier im Leben zu einer Lüge und Verführung. Und das Letzte, wie das geschehen kann, dass Gottes Wort hier zur Verführung wird, ein Gotteswort, das nur die halbe Wahrheit beschreibt, wird als ganze Wahrheit hingestellt. Da sind wir wieder bei den zwei Augen, bei dem nur eine Seite zu sehen. Hier im Kontext unseres Themas wäre das, Gott hat alles vorherbestimmt. Und Gott macht alles. Und was du machst, ist völlig egal. Das wäre nur die halbe Wahrheit zu sehen. Und wie kann man dieser Verführung entgehen? Eben nur durch dieses wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben. Durch den Blick auf das ganze Aussagespektrum der Bibel. Und so macht es Jesus uns vor. Er setzt dem einseitigen und in einem falschen Lebenszusammenhang zitierten Gotteswort ein anderes Gotteswort entgegen, das für diese Situation gesagt ist. Und damit ist dieses wiederum, steht geschrieben, ein ganz wichtiger Schutz gegen Verführung. Und dieses wiederum, steht geschrieben, ist auch der Schlüssel zu unserer Fragestellung, wie bekommen wir die göttliche Vorherbestimmung und die menschliche Entscheidungsfreiheit zusammen? Die Antwort lautet, indem wir beides an der Stelle der Bibel und des Lebens stehen lassen, wo es hingehört. Indem wir lernen, von Gott her nicht im Entweder-Oder, sondern im Sowohl-als-auch zu denken. Und indem wir die biblischen Aussagereihen zur göttlichen Vorherbestimmung und zur Entscheidungsfreiheit des Menschen, indem wir diese beiden biblischen Aussagereihen, wo es ja ganz viele Stellen gibt, beide nebeneinander stehen lassen und lernen, im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen zu leben, die nicht auflösen zu wollen, diese Spannung. Und ihr könnt sehen, bei einzelnen Menschen und bei Gemeinden, die einen lösen die Seite auf und die andere lösen die andere Seite auf. Die einen denken, was wir heute nicht machen in dieser Welt und evangelisieren und arbeiten und zeugen, wenn wir das nicht machen,
dann passiert nichts und dann ist alles am Ende und nur was wir machen, das kann am Ende noch irgendwie zu was werden. Und die rennen und hetzen und machen sich kaputt. Und die anderen, die sitzen in ihren Sesseln und freuen sich dran, dass ja Gott alles macht. Und dass Gott die Leute, die auserwählt hat, auch finden wird und. Und dann kommen Gemeinden zustande, die auf der einen Seite sich völlig im Menschlichen und in der Aktivität und Betriebsamkeit und im anstrengenden gesetzlichen Leben verlieren. Und da gibt es andere Gemeinden, die einfach nur faul und träge sind. Und das ist schade. Du hast immer wieder dieselbe Linie. Wir versuchen immer nur uns auf einen dieser beiden Linien einzulassen. Und das ist falsch. Gott hat diese Wahrheit, die in ihm eine Einheit bildet, für uns Menschen auf unsere Ebene heruntertransformiert und dabei in zwei Wahrheiten zerlegt. Wie bei Mann und Frau, die beide wahr sind und die beiden Pole bilden, zwischen denen wir leben sollen. Das kriegen wir vielleicht im Denken nicht immer zusammen, aber im Leben ist das möglich. Wir sollen zwischen diesen beiden Polen leben. Wir leben eben nicht in einer Magnetschwebebahn, auf einer festgelegten Spur, die uns keinen Spielraum lässt, sondern eher auf einer mehrspurigen Autobahn. Je nach Lebenssituation fahren wir mal auf der rechten, mal auf der linken und mal auf der Mittelspur. Mal geht es mehr um unsere Verantwortung und mal mehr um Gottes Souveränität. Und das kann sich je nach Situation ändern. Immer aber gibt Gott uns zwei Leitplanken, eine zur rechten und eine zur linken. Und zwischen diesen beiden Leitplanken sollen wir in der Spur Gottes leben. 5. Mose 5, Vers 32. Achtet nun darauf, zu tun, wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Weicht nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Man kann eben immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Und wir sollen nicht zur rechten abweichen, indem wir nach dem Prinzip leben, alles hängt von mir und meinen Entscheidungen ab. Und wenn der Mensch nicht will, dann kann Gott eben nichts machen. Der Ausgang ist ungewiss. Wir sollen aber auch nicht zur Linken abweichen, indem wir nach dem Prinzip leben, was ich mache, ist eigentlich letztlich egal. Es kommt ja doch so, wie Gott es will und vorherbestimmt hat. Dann sind wir beim Fatalismus des Islam. Und das ist nicht die Botschaft der Bibel. Unser Glaube an Gott besteht wie eine Münze aus zwei Seiten. Aus Vertrauen und Gehorsam. Wir denken immer, Glaube ist zuvörderst eine intellektuelle Ebene. Glaube hat was damit zu tun, dass wir bei so einem Fragentest immer die richtigen Antworten ankreuzen. Nein, Glaube ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Und das immer nach zwei Seiten. Ein Beziehungsbegriff, der beschreibt auf der einen Seite Vertrauen und auf der anderen Seite Gehorsam. Das sind die beiden Seiten einer Münze, beide die Seiten des Glaubens. Unser Vertrauen soll von der Gewissheit geprägt sein, dass Gott alles nach seinem Willen wirkt und mit all seinen Plänen an sein Ziel kommen wird. Mit seiner ganzen Schöpfung, jawohl, und mit meinem kleinen Leben. Das soll unser Vertrauen prägen. Und unser Gehorsam soll von dem Wollen geprägt sein, mich mit meinem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen und ihm mit aller meiner Kraft zu dienen, in dem Wissen, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich Gott gehorsam bin oder nicht. Spannend ist es, wie der Apostel Paulus diese zwei Linien zusammenhält. Philipper 2, 12 und 13 als ein Beispiel. Da schreibt Paulus: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirket, ich übersetze hier lieber, wirket aus, bewirket, wirket aus euer Heil mit Furcht und Zittern. Wow, also das ist eine ernste Sache. Und jetzt kommt die Begründung dafür. Und das ist eine Begründung, ich glaube, das hätte keiner von uns so geschrieben. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und merke, jetzt gibt es Christen, die zitieren, Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen und das Wirken, das Vollbringen. Boah, entspann mal. Dann gibt es die anderen, die sagen, bewirket, wirket aus, euer Heil mit Furcht und Zittern. Und das sind dann die Glaubensprägungen und am Ende noch zwei verschiedene Gemeinden. Und Paulus bringt diese beiden Aussagen direkt hintereinander und verknüpft sie miteinander. Warum sollen wir das, was Gott uns schenkt, in uns hineinlegt, warum sollen wir das in allem Ernst auswirken, ausleben, ins Leben hineinkommen lassen? Warum? Weil Gott es eben ist, der in uns wirkt. Und zwar das Wollen und das Vollbringen des Wirken. Und deshalb sollen wir das in allem Ernst tun. Also das sind keine Gegensätze, sondern bei Paulus gehört das zusammen. 1. Korinther 15, Vers 10, auch so eine Stelle, wo der Apostel Paulus diese beiden Linien wunderbar miteinander verknüpft. Er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse und auch das Zeugnis meines Lebens, kann ich immer wieder nur sagen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ja, da könnte man jetzt Schluss machen. Aber Paulus macht da nicht Schluss. Er sagt weiter, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, nicht umsonst gewesen, die ist nicht leer gelaufen, die ist nicht verpufft. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wie kann das sein? Und wieder gibt es die Christen, die sagen, Gottes Gnade, und die anderen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und Paulus sagt, es gehört zusammen. Alles in meinem Leben ist Gottes Gnade. Aber die bleibt in mir nicht vergeblich. Die verpufft nicht einfach nur so. Die wird nicht einfach nur so konsumiert. Sondern die bewirkt was. Die setzt mich in Tätigkeit, in Bewegung, in Hingabe für Gott. Sodass Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wow, Christian, hat sich also von Arbeit ausdrücken. Richtige Arbeit, anstrengend. Ja, ja. Und das schließt die Gnade nicht aus. Das ist die Folge der Gnade. Und Paulus merkt jetzt sofort, naja, ich könnte aber wieder denken, ich habe viel mehr gearbeitet als die alle, also doch wieder bei uns. Nein, 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 nein. Und gleich wieder kommt der Gegensatz hier, 1. Korinther 15, 10. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Also auch da, wo ich arbeite, ist es wieder die Gnade Gottes, die mir hier die Kraft und das Vermögen und die Weisheit schenkt. Also das, was wir immer auseinanderreißen, bei Paulus gehört das absolut als Einheit zusammen. Als Einheit im Leben. Und ich denke auch an den Vers aus Epheser 2. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er, Gott, zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Also das ist vergleichbar mit einer Loipe. Da wird eine Spur gelegt, eine Loipe angelegt. Und dann kommen die Langläufer und laufen in dieser Loipe. Die müssen selber laufen. Aber die laufen nicht irgendwo querbeet, sondern die laufen in der Spur, die in der Loipe gelegt worden ist. Und Paulus sagt, das Christsein. Auf der einen Seite, wir sind unterwegs. Jawohl, kräftig. Und auf der anderen Seite, aber nicht irgendwo querbeet, sondern in der Spur, in den Werken, in den Aufgaben, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Darum ist es so wichtig, immer wieder diese Spur Gottes in unserem Leben zu finden. Man könnte 1000 Dinge tun. 1000 Dinge wären nötig. 1000 Dinge sind gut. Aber die Spur Gottes für unser Leben zu finden, wo ist die Berufung meines Lebens? Die Werke, die er vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat. Also, das alles zeigt, es steht geschrieben, wiederum steht geschrieben. Was in unserem Denken oft so auseinandergerissen wird, Paulus bindet zusammen im Denken und vor allem im Leben. Im Leben ist das gar kein Problem, das beides zusammenzuhalten. Am besten lernen wir als Menschen ja aus Beispielen. Und deshalb möchte ich noch ein paar praktische Beispiele aus der Bibel nennen, wo sich diese zwei Linien auch wieder in ihrer Einheitlichkeit zeigen. Das eine fangen wir ganz vorne an im Paradies. Warum stellt Gott diesen einen Baum ins Paradies, von dem der Mensch nicht essen darf? Warum? Von allen Bäumen darf er essen, nur von dem einen Baum nicht. Warum? Warum stellt Gott diesen einen Baum ins Paradies? Weil sich an diesem einen Baum entscheidet, ob der Mensch Gott liebt, Gott vertraut und Gott gehorcht. Mit diesem einen Baum schenkt Gott ihm eine Wahlmöglichkeit und ermöglicht ihm so eine eigene, verantwortliche Entscheidung. Und damit unterscheidet sich der Mensch eben von einem Computer oder einer Marionette. Gott erschafft sich ein echtes Gegenüber mit der Freiheit, Gott zu lieben und zu gehorchen oder dies eben nicht zu tun. Versteht, der Mensch hat keinen absolut freien Willen. Der Mensch kann nicht machen, was er will. Wir merken doch, wie begrenzt, versklavt unser Wille eigentlich ist. Nein, der Mensch hat keinen freien Willen. Er kann nicht tun, was er will. Aber der Mensch kann wählen, wo Gott ihn vor die Wahl stellt, wo Gott ihm diese Wahlmöglichkeit lässt. Und hier im Paradies ist es dieser eine Baum, an dem sich die gesamte Beziehung zu Gott entscheidet. Und ich musste an die Geschichte von dem reichen Jüngling denken, der auch über alle möglichen Gebote fabuliert, dass er die erhalten würde. Und der Herr könnte ihm das alles auseinanderlegen, könnte ihm das alles aus der Hand schlagen. Aber er lässt das alles stehen und sagt nur diesen einen Satz: Eines aber fehlt dir. Und dann kommt die Sache mit dem Reichtum, dem Geld, dem Besitz in seinem Leben. Eines aber fehlt dir. Und ich habe gemerkt, dass Gott in unserem Leben auch so handelt. Er gibt uns nicht eine Liste, so hier sind mal die nächsten 100 Sachen, die du jetzt in Angriff nehmen sollst. Das machen wir jetzt alles. Da würden wir völlig zusammenklappen, überfordert sein. Der Herr kommt auch zu uns immer wieder nur mit der einen Sache, die jetzt gerade dran ist, die er jetzt gerne angehen möchte in unserem Leben, die er jetzt klären möchte. Es ist immer diese eine einzige Sache, dieser eine Baum, dieses eines fehlt dir. Daran entscheidet sich's jetzt in meiner Beziehung zum Herrn. Und wir weichen dieser einen Sache, von der wir genau wissen, was sie ist. Wir weichen dieser einen Sache aus und sagen, Herr, ich kann das noch machen und hier noch und hier investiere ich Zeit und das mache ich und alle möglichen Ablenkungsmanöver. Und der Herr sagt, interessiert mich alles jetzt nicht. Das eine, und das geht's mir. Und das ist wichtig, dass wir in unserem Leben uns diesem einen stellen, an dem sich jetzt gerade die Beziehung zu unserem Herrn entscheidet. Und auf der anderen Seite im Paradies sehen wir dann, der Mensch hat die Wahlfreiheit an diesem einen Baum und er entscheidet sich falsch. Er entscheidet sich gegen Gott. Und Gott, Gott ist dieser Wahl des Menschen jetzt aber nicht hilflos ausgeliefert, sondern er hat vor Grundlegung der Welt bereits eine Antwort auf jede Fehlentscheidung des Menschen gefunden. Das Lamm, Jesus, steht bereits vor Grundlegung der Welt bereit. 1. Petrus 1,20. Er, Jesus, als das Lamm Gottes, ist im Voraus, vor Grundlegung der Welt, bereits erkannt, gesehen, bereitgestellt worden. Also, bevor Gott den ersten Spatenstich der Schöpfung getan hat, war das mit dem Sohn geklärt, die Finanzierung war geklärt. Und erst dann hat Gott diese Welt erschaffen und den Menschen in eine bestimmte Wahlfreiheit hineingestellt, weil er wusste, ich habe die Antwort auf jede Frage. Ich habe die Finanzierung geklärt. Jede Fehlentscheidung des Menschen habe ich dort im Sohn, im Lamm, im Kreuz geklärt und getragen. Nur weil die Finanzierung klar war, konnte Gott in das rein. Gott hat doch nicht eine Welt erschaffen in dem Wissen, die wird mir jetzt völlig aus dem Ruder laufen und 95% werden jetzt auf ewig in der Hölle schmoren, von mir nichts wissen wollen und das Projekt wird ein Riesendesaster. Aber ich mach's mal trotzdem. Nein. Gott hat sich da nur drauf eingelassen, weil er wusste, die Finanzierung steht und ich komme ans Ziel. Mit allem und jedem. Nur deshalb. Das zeigt sich am zentralen Beispiel am Kreuz. Als der Herr auf dem Weg zum Kreuz ist, da lesen wir in Matthäus 23, Vers 37, wie er Jerusalem sieht und er sieht, wie er dort in Jerusalem am Kreuz sterben wird. Und dann kommt dieses so traurige Wort, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Jawohl, das macht einen Unterschied. Das hat was bewirkt. Das Volk Israel hat nicht einfach nur, Jesus, schön, dass du da bist. Nein, ihr habt nicht gewollt. Sie haben von ihrer Entscheidung Gebrauch gemacht und haben ihn nicht gewollt. Und jetzt? Jetzt steht Gott da und sagt, tja, wenn der Mensch nicht will, da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ja. Nein, wir lesen weiter. Vers 38, siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden. Jawohl, ihr habt nicht gewollt, hat eine Konsequenz. Gericht, Gericht, jawohl. Gott übergeht es nicht einfach. Das Gericht ist die Folge des Ungehorsams, des Nichtwollens, im Paradies wie auch hier. Okay, öde gelassen, Gericht. Jetzt ist aber Schluss. Nein, immer noch nicht Schluss. Es geht weiter, Vers 39. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist das Wort, das sich auf die sichtbare Wiederkunft Jesu bezieht. Wenn dieses ganze Volk Israel Jesus unter Tränen als den Messias wieder annehmen wird. Und dieses bis ihr sprecht, das gibt dem Gericht Gottes Ziel und Ende. Und dieses bis, dem müsst ihr mal nachgehen in der Bibel, in der Konkordanz, dieses bis ist pures Evangelium. Immer wieder wird das Gericht Gottes verknüpft mit diesem bis. Und darum auch in der Konsequenz jetzt in Römer 11, 25, 26, wenn die Vollzahl aus den Nationen, die Gemeinde, eingegangen sein wird, dann wird also auf diese Weise ganz Israel errettet werden. Denn Verstockung ist Israel widerfahren, bis diese Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird. Bis. Gericht, jawohl. Aber es hat ein Biss. Das läuft nicht einfach nur so endlos weiter. Auch Gericht hat bei Gott immer, immer ein Heilsziel. Und am Kreuz, da entdecken wir ein weiteres Geheimnis im Zusammenspiel von göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Verantwortung. Es gibt zwei Willensebenen Gottes, mit denen er diese Welt regiert. Den geoffenbarten und den geheimen Willen Gottes. Der geoffenbarte Wille Gottes, das ist sein ethischer Wille. Der findet seinen Ausdruck in den Geboten, die er den Menschen gibt. Insoweit hat Gott uns Menschen seinen Willen geoffenbart. Der geheime Wille Gottes, das ist der Wille seiner Weltregierung, mit der er alles nach seinem Willen zu seinen Zielen lenkt. Und diesen Willen hat er vor den Menschen im Allgemeinen verborgen. Und das Geheimnis der göttlichen Weltregierung besteht nun darin, alles Verhalten auf der menschlichen Ebene, Gehorsam und Ungehorsam, auf der Ebene seines geheimen Regierungswillens so einzubauen, dass unter Einbindung von Gehorsam und Ungehorsam, von menschlichen Umwegen und Irrwegen, Gott am Ende eben doch seine göttlichen Heils- und Liebesziele erreicht. Auf Golgatha bezogen heißt es, mit der Kreuzigung Jesu hat der Mensch gegen den geoffenbarten Willen Gottes verstoßen. Das war seine Entscheidung. Dazu hat Gott ihn nicht gezwungen. Der Mensch wollte das tun. Und dafür muss er sich auch verantworten. Doch zugleich erfüllt der Mensch mit der Kreuzigung Jesu den geheimen Willen Gottes. Das Kreuz wird zur Grundlage für das Heil und die Errettung der ganzen Schöpfung. Die schlimmste Sünde auf diesem Globus, der Mensch tötet Gott, wird zur Grundlage für sein umfassendes Heil. So ist Gott. So ist Gott. Das ist dieser Gott, der Fluch in Segen umwandelt. Das ist dieser Gott, den die Brüder Josefs, wo sie den Josef verkaufen und so schuldig an ihm werden. Und das wird dann zur Erhaltung, zur Errettung des ganzen Erdkreises. Das ist unser Gott. Und so treffen sich in den beiden Balken des Kreuzes menschlicher Ungehorsam und göttlicher Heilswille. Die kommen da zusammen. Der Mensch entscheidet sich gegen den geoffenbarten Willen Gottes und erfüllt dabei doch dessen geheimen Willen. Der Mensch handelt und entscheidet verantwortlich und Gott erreicht dennoch sein Ziel. Denn Gott baut allen Ungehorsam des Menschen so in seine Pläne ein, dass er am Ende doch sein Ziel erreicht. Das ist das Geheimnis seiner göttlichen Regierung. Und deshalb kann Paulus sagen, 1. Korinther 15, 28, wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, dem Vater. Damit Gott sei alles in allem. Das ist das Ziel und Paulus weiß, das erreicht Gott. Oder Philipper 2, 10, 11, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Ziele erreicht der Herr. Es ist ja einmal formuliert, was der Wille Gottes ist im Timotheus. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich möchte nur, dass wir mal verstehen, was das bedeutet, wenn wir sagen, ja, das will Gott zwar, aber wenn der Mensch nicht will, dann ist Gott mit seinem Willen am Ende. Dann klappt das nicht, dann wird Gott seinen Willen nicht umsetzen können. Versteht ihr dieses Dilemma, oder fast hätte ich gesagt, das ist schon fast Blasphemie, zu sagen, der menschliche Wille wird dem Willen Gottes übergeordnet. Gott kann wollen, so viel er will. Wenn der Mensch nicht will, dann wird es am Ende dazu nicht kommen. Das ist die Dreistigkeit, die dahinter steht. Das merken wir gar nicht. Wir denken, wir sind besonders nah dran und merken gar nicht, wie wir uns erheben, wie selbst darin noch die Hybris des Menschen im Ausdruck kommt, dass der menschliche Wille über den Willen Gottes steht. Gott sagt, hey, ich erreiche mein Ziel. Auch auch trotz deiner Fehlentscheidungen, Ungehorsams und Irrwege. Aber heißt das für uns, na prima, dann müssen wir es nicht mehr so genau nehmen, dann ist es ja alles nicht so schlimm. Nein, heißt es nicht. Denn euer Haus wird euch öde gelassen, denn Gericht ist kein Pappenstiel. Das ist ernst. Und das tut weh. Und deshalb möchte ich schließen mit einem Beispiel, das mir hier so von Gott mal das deutlich gemacht hat. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Das ist der Jona. Der Jona ist ja ein Bild für Israel und auch für Christus und prophetisch so wunderbar vereint sich da so viele Ebenen. Aber es ist auch auf der persönlichen Ebene. Alle Ebenen sind da bei dem Jona mit drin. Gott sagt zu Jona, geh nach Ninive, Osten. Jona entscheidet sich eigenverantwortlich frei gegen das Gebot Gottes, geht gerade in die entgegengesetzte Richtung nach runter nach Jaffa, gen Westen. Und er will nach Tarsus gehen, genau. Danke. Und dann findet er ein Schiff. Er findet ein Schiff. Ich habe mir gedacht, Herr, lass ihn auflaufen. Der kommt dahin und keine Gelegenheit. Der muss den Schwanz einklemmen und wieder zurück. Nein, da ist ein Schiff. Der hat die Möglichkeit. Da ist auch noch Platz. Der kommt rein. Der liegt da unten in seiner Kabine saumäßig bequem. Und dann geht's los. Und Gott lässt ihn laufen. Der lässt den ganzen Stück rausfahren. Und irgendwann beginnen die Bestellungen Gottes. Er bestellte einen Sturm. Und er bestellte einen Fisch. Und dann holt Gott diesen Jona auf seinem Irrweg, auf seinem Ungehorsamsweg, aufgrund seiner eigenen verantwortlichen Entscheidung, holt Gott diesen Jona ein. Und dann kommt das Gericht. Dann muss der Jona im Bauch des Fisches sein. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dieser Bauch des Fisches ist ein Bild aus des Totenreich. Und da betet der Jona, über mir waren die Riegel des Scheol auf ewig. Ja, und hat mir jemand gesagt, das ist die kürzeste Ewigkeit in der Bibel, die hat 3 Tage und 3 Nächte gedauert. Ja, auf ewig. Und dann kommt er im Bauch des Fisches zur Buße, er dichtet einen Psalm, er betet zu Gott, er ruft zu Gott, er kehrt um, er bekennt seine Schuld und erwartet alles vom Herrn. Und dann gibt der Herr den Befehl an den Fisch, spuck ihn aus, Ziel erreicht, spuck ihn aus. Und am Ende ist Jona wo? In Ninive. Versteht ihr? Gott wollte, dass er nach Ninive kommt und Gott erreicht sein Ziel. Aber dazwischen die Sache mit dem Sturm, mit dem Fisch, dem Gericht, das war die Konsequenz seines Eigenwillens und seines Ungehorsams. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Und Gott nimmt selbst diesen Ungehorsamsweg und macht ihn zu einem Bild für die 3 Tage und 3 Nächte seines Sohnes im Totenreich. Ja, so wie Jona. So wird doch Jesus. Also diese Sünde wieder nimmt er als prophetisches Vorbild für das, was Christus später tut. Merkt ihr, wie das alles zusammenspielt? Gottes Antwort auf unseren Eigenwillen ist Gericht. Jawohl. Aber das sagt nichts darüber aus, dass Gott etwa dann sein Ziel nicht erreicht, dass das Gottes letztes Wort wäre. Und ich bete diesen Gott an, der uns als Verantwortliche gegenüber akzeptiert, der uns geschaffen hat, weil er nicht einfach nur wollte, dass wir programmiert immer die Ja-Sager sind, sondern der uns immer wieder diesen einen Baum ins Leben stellt, an dem sich entscheidet, ob wir ihm vertrauen, ihm gehorchen und ihn lieben. Immer wieder. Weil er das möchte. Er möchte diese Beziehung zu uns haben. Und dass dieser Gott auch als züchtigender, richtender Gott ganz herb eingreifen kann in unser Leben und in diese Welt. Aber ein Gott, der sein Ziel erreicht, das Ziel seiner Liebe, seines Heils. Und so verbinden sich göttliche Vorherbestimmung und menschliche Entscheidung in diesem Gott zu einer Einheit, die wir leben können, auch wenn sie unserem Denken nach wie vor Probleme macht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, wir danken dir dafür, dass du so voller Liebe und voller Weisheit und voller Gnade bist, Herr, und dass du schon alles geklärt hast, bevor die Schöpfung ins Dasein gerufen worden ist, dass du auf jede offene Rechnung
bereits dieses bezahlt, geklärt hast am Kreuz, Herr. Dass du da rufst, es ist vollbracht, jawohl, das ist es. Und da bleibt nichts offen, Herr. Und da beten wir dich für an, da preisen wir dich. Und wir danken dir, wie wunderbar du es verstehst, dass wir auf der einen Seite hineingenommen sind als Menschen mit unseren Entscheidungen und auf der anderen Seite du so wunderbar deine Ziele und Pläne erreichst. Und Herr, wie das so zusammen eins ist und wie wir das leben können im Vertrauen und im Gehorsam. Danke, Herr, danke, dass du das in deinem Wort so vielfältig uns zeigst. Lehre uns zu leben in diesem, es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Dass wir das nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir deine Herrlichkeit darin erkennen, dass beides gilt. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen.